Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Wotan, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, und wir beiden älteren Herren haben ja gerade festgestellt, es ist 8 Jahre her, dass du bei mir in der Sendung warst.
Genau.
Wie die Zeit vergeht.
8 Jahre, das heißt, meine letzte Tochter war noch nicht geboren, die ist jetzt 6.
Es passiert so viel und irgendwie kriegt man es an den Kurzen dann doch mit, wie die Zeit vergangen ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, weil ich mache das immer daran fest.
Genau, also wenn man sagen würde, Zeit wächst, dann sind das die Kinder und daran sieht man tatsächlich, wie die Zeit vergeht, weil die größer werden. Sonst würde man das vielleicht gar nicht so physisch vor Augen kriegen, wie die Zeit vergeht.
Naja, an sich selber, wenn man ab und zu mal in den Spiegel schaut, dann merkt man es auch.
Ja, aber dadurch, dass man da permanent irgendwie mit dem Spiegelbild konfrontiert wird, kriegt man, glaube ich, ich glaube, wenn man dann jetzt Fotos ansieht von vor 10 Jahren, dann sieht man
Unterschied. Machst du das nie? Ich meine, alte Filme gucken oder so von dir?
Nein, meine ich.
Wir haben gerade schon drüber geflaxt, du hast dein Handy dabei, es liegt auf dem Tisch. Ja. Du hast aber noch nicht drauf geschaut. Also ich weiß, dass wenn Gäste hier sind, normalerweise immer kurz bevor es losgeht, noch der letzte Blick darauf.
Nein,
ich habe gelesen, du bist froh, wenn du mal nicht drauf guckst.
Ja, und auch nicht brauch. Ich muss mich insofern rechtfertigen, weil es ist ja mein Hauptarbeitsgerät. Ne? Wenn du zu Hause bist am Computer und schreibst, fragt keiner, was machst du da? Wenn du aber am Handy bist, bist du schon wieder am Handy. Ja. Dabei mache ich da genau dasselbe, E-Mails beantworten, Korrespondenz etc., Flüge buchen, wie ich am Handy machen würde. Dieses Handy ist noch nicht so richtig ernst genommenes Arbeitsgerät, sondern wird immer mit, der spielt Spiele oder der ist abgelenkt.
Das machst du nie?
Nee, Spiele spiele ich nicht. Nein. Auf dem Handy, nein. Keine Zeit.
Wenn du jetzt die letzten 3 WhatsApps oder Telefonate auf deinem Handy mit uns teilen würdest, was würde passieren?
Genau, es wäre ein Verrat an den Personen, die mir was geschrieben haben.
Ist es denn etwas sehr Persönliches, was dir geschrieben wurde?
Ja, tatsächlich war die letzte Nachricht, ich darf das kurz vorlesen, hier live. So, ich werde abgeholt vom Freund von mir, wenn ich morgen in Köln ankomme. Dem habe ich genau geschrieben, wann ich ankomme und mit welcher Airline. Da schreibt er mir zurück, morgen Köln Flughafen. Da habe ich zurückgeschrieben, Digga, lies mal oben. Und er hat EW89, das ist der Flug, als Elektrowagen-Typenbezeichnung der Deutschen Bahn gedacht. Das war unser letzter Chat. Also auch sinnlose Sachen, aber die erklärungsbedürftig sind, werden da geregelt.
Ab und zu würde es mal helfen, wenn man telefonieren würde, ne? So wie früher.
Ja, das Schöne ist ja, mit der Kürze der Nachrichten kannst du das Gespräch halt viel kürzer halten. Und was ich immer doof finde oder was auch nach hinten losgehen kann, ist, du rufst an und der andere ist in einer völlig anderen Situation, irgendwie laut gerade oder die Kinder oder so. Und wenn er dann rangeht, ist es natürlich sein eigenes Problem, aber das finde ich verstörender, als wenn man einfach eine Nachricht schreibt. Das ist ja das Tolle an der
Nachricht. Hat durchaus seine Berechtigung. Es kann natürlich auch eskalieren, wie in deinem neuen Film Das perfekte Geheimnis, am nächsten Donnerstag bei uns in den Kinos. Ja. Da eskaliert das, was als Spiel, als Handyspiel beginnt. 4 Freunde beschließen, 6. Wir legen jetzt mal, oder 6 Freunde im Endeffekt, beschließen, wir legen jetzt mal die Handys auf den Tisch und offenbaren alles, was wir an WhatsApp verschicken. Anrufe sind öffentlich.
Genau. Es sind 3 Paare. Ich lade ein. Rocco ist die Figur, die spiele mit Jessica Schwarz, die spielt Eva. Das ist unser Wohnzimmer. Dann kommen 2 weitere Paare, tolle Kollegen. Elias, Caroline, Freddy.
Florian David Fitz.
Florian David. Und Florian David Fitz ist nämlich der 7., der ohne Partner dahin kommt. Das ist schon mal Gesprächsstoff Nummer 1. Die sollte er eigentlich mitbringen, macht es aber nicht. Und dann kommt eben diese Idee, die man, glaube ich, nur entwickeln kann oder darf, überhaupt die Möglichkeit an dieses Spiel zu denken, nur wenn man richtig gute Freunde hat, wo man denkt, ich weiß eh alles.
Ja,
genau. Und dann schlägt das ja auch die Person vor, die denkt, ihr kann am wenigsten passieren. Nämlich meine Frau. Und dann ist es wirklich, genau, dramatisch, komisch, großer Witz. Und ich habe den Film ja auch gesehen und ich war selber jeden Tag ja dabei. Ne? Wir waren ja da 45 Tage kaserniert in Bavaria.
Hier in München,
Studios,
oder? Genau. Habt das gedreht wie ein Kammerspiel im Endeffekt.
Genau, wie ein Kammerspiel, auch chronologisch konnten wir deswegen das machen, ne? Also dieser Abend so aufbaut. Und es ist ein wirklich spannender, ein brutal unterhaltsamer, lustiger Film, der richtig Spaß macht. Den kann man, glaube ich, auch 2-mal gucken. Am besten schaut man den am besten mit Freunden, weil man da eben sich auch wiedererkennt und würdest du. Also das ist schon ordentlich Gesprächsstoff, der in diesem Film steckt.
Wie sehr hast du dich da drin selbst wiedererkannt? Diese Idee ist ja wirklich faszinierend. Man offenbart alles, weil man glaubt, man hat nichts zu verbergen bei guten Freunden und dann kommt raus, es gibt Geheimnisse, Geheimnisverrat, es ist dunkle Leichen im Keller.
Genau.
Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend.
Ja.
Wie oft hast du dir gedacht, was würde mir passieren, wenn wir das wirklich machen würden?
Also ich glaube, dass es im echten Leben, wenn man dieses Spiel spielen würde, man ja viel mehr Erklärungsbedarf hätte. Ne, also die Nachrichten zu erklären, das ist ja das Tolle. Oder das ist ja, eine Nachricht wird an dich geschickt, die ist für dich. Nur du verstehst die auch. Das heißt, der andere würde sie ja völlig missinterpretieren und wer weiß, was denken und so. Deswegen muss man, glaube ich, ganz viel erklären über die Hintergründe der Anrufe, die da eingehen und Nachrichten. Und das ist natürlich im Film komprimierter geworden. Und ich glaube, im echten Leben wird das ja noch mehr eskalieren, kann ich mir fast kaum vorstellen, aber deutlich mehr erklärt werden, warum jetzt das und so weiter. Das ist für einen Film nicht so spannend. Wie gesagt, es ist, glaube ich, also bei dem Spiel fand ich es spannend. Ich glaube, das ist immer wichtig, wer das Spiel vorschlägt, finde ich schon verdächtig. Der denkt, er hat am wenigsten Dreck am Stecken. Das heißt, er will ja irgendwas rauskriegen über irgendeinen anderen, was ja auch Evas Idee ist, die dahinter steckt. Ja,
verraten nicht zu viel.
Genau, nee, aber du weißt, was ich meine. Der, ja, das vorschlägt, denkt, er hat nichts zu verlieren.
Na klar. Glaubst du, dass es da eine Menge Nachahmer geben wird jetzt aufgrund des Films?
Also ich glaube ja. Ich kann nur empfehlen, ein Zeitlimit festzulegen, ne? Oder ein Codewort zu vereinbaren, was man dann irgendwie sagen kann, damit dann das Spiel beendet ist.
Ein Codewort?
Ja, weil...
Wie im Sadomaso-Keller oder
ja,
was?
Ja, genau. Ab da nicht mehr würgen. Nee, aber das Problem ist ja, dass da ist uns auch klar geworden bei diesem Spiel, dass du spielst ja nicht nur mit den Sechsen, sondern du spielst auch mit allen, die anrufen und mit allen, die Nachrichten schreiben.
Weil alles öffentlich wird.
Ja, genau. Was heißt, die spielen dieses Spiel, ob sie wollen oder nicht, ja auch mit. Und das ist eben auch ein bisschen auch schon Verrat. Na, wenn du einen SMS vorliest, die nur für dich ist, das würde ja keiner machen.
Ich weiß es nicht.
Nee, aber das ist eben auch schon Verrat. Und wir haben ganz viel darüber gesprochen, welche Bedeutung das Handy hat und welche Bedeutung Geheimnis hat. Und dass das Briefgeheimnis eben ein solches ist, ne? Das ist ja geschützt durchs Briefgeheimnis. Ich lese auch nicht von jemand anders die Post.
Nicht mal von deiner Frau?
Nicht mal von meiner Frau. Und es sei denn, es ist eine Mahnung oder so. Aber zum Beispiel, wenn man, glaube ich, ein Geheimnis oder wenn man einen Verdacht hat oder Misstrauen und das Handy des anderen lesen will, dann ist schon das Vertrauen ja gestört. Dann ersetzt nichts das direkte Gespräch.
Jetzt hast du es ja schon angesprochen, ihr habt da 45 Tage gedreht, ja, in einem Studio, fast schon kaserniert. Toller Cast, wir können es ja nochmal sagen. Florian David Fitz mit dabei, Elisen Barek, Friedrich Lau, Caroline Herfurth, Jella Hase, Jessica Schwarz, du. Ja. Also wirklich ein Knaller. Und dann sitzt ihr da 45 Tage so auf engem Raum. Was hat es mit euch gemacht? Also verschwinden da die Grenzen zwischen Schauspiel und Realität?
Nee, gar nicht, sondern im Gegenteil. An der Figur kannst du dich immer festhalten und orientieren, ne? Dann bist du die Figur. Ne? Das ist ja nicht jetzt Typecast, sondern die Figur Rocco ist ja von mir auch entfernt, der ist ja eine andere Person. Zwischendurch kannst du eben wieder ins Private gehen und es war eben ganz toll, wie eine ewig lange Klassenfahrt, so Zeit verbringen mit diesen tollen Kollegen, die zu sehen, viel privat sich auszutauschen, aber auch mal stille Tage zu haben am Tisch, wenn man müde war, nicht einen Lagerkoller zu kriegen, aber eben auch albern zu sein, dass Bora uns einfangen muss wie ein Hühnerhaufen.
Der Regisseur.
Der Regisseur Bora Daktikin, genau. Und dann eben ein Motiv zu haben. Es gibt, du weißt, du kommst niemals in ein anderes Motiv. Es gibt dann zwar ein paar Draußen-Szenen, die haben wir auch genossen am Schluss, dass man nochmal raus kann auf die Straße. Aber das macht natürlich was. Also es ist ein sehr fokussierter, sehr hochkonzentrierter Prozess gewesen, der eben auch ganz viel Spaß macht. Also es war wirklich toll, die Menschen auch hinter den Schauspielern kennenzulernen, die da am Tisch saßen. Und das war wirklich, wir haben uns jetzt gestern, wir alle wieder getroffen zu dieser Premierentour. Und das war wirklich ganz herzlich und alle haben sich gefreut, sich wiederzusehen.
Hast du musst ja nicht die konkreten Geheimnisse verraten, aber hast du Geheimnisse erfahren von Kollegen, Kolleginnen, die du noch nicht kanntest?
Jetzt gar nicht Geheimnisse, sondern ich habe halt mehr erfahren über die anderen Kollegen, als ich vorher im normalen Hallo, guten Tag Gespräch hatte.
Das ist ja bei euch Schauspielern sowieso so eine Geschichte, ihr dreht zusammen, man kommt sich relativ nah, es ist sehr eng und dann geht man wieder auseinander. Jetzt war es in dem Fall ja noch extremer. War es sowas wie ein Abschiedsschmerz tatsächlich?
Mir war deutlich geworden, als ich die jetzt alle wiedergesehen habe, wie sehr mir die ans Herz gewachsen sind in dieser Zeit, dass das was bedeutet hat, dass das ein bedeutendes Projekt ist, ne? Wenn man so eng, so viel Zeit verbringt, jeden Tag zusammen, dann schweißt das einfach zusammen und man teilt diese Zeit für immer. Und das finde ich einen ganz spannenden Prozess und das fand ich ganz toll, dass man sich darauf gefreut hat, auch die wiederzusehen. Also ich glaube, wenn Bora da nicht so ein tolles Gefühl hätte, Gespür gehabt hätte für diese Konstellation, dann wäre das eben nicht so. Aber es hat einen Heidenspaß gemacht.
Klingt so.
Richtig gut.
Ja. Und wir freuen uns alle auf den Film. Also ab nächsten Donnerstag bei uns in den Kinos, das perfekte Geheimnis. Wie machst du es im richtigen Leben mit dem Handy? Also du hast vorhin schon gesagt, du bist froh, wenn du mal nicht drauf gucken musst. Andererseits ist es ein Arbeitsgerät. Mhm. Jetzt hast du drei Kinder auch. Mhm. Zwischen zehn und sechs.
Mhm.
Dürfen die schon?
Also die dürfen mal, die wollen auch mit den Alten spielen, die wollen ja eigentlich auch oft das nur so in der Hand haben und so tun, als ob, ne, weil
es cool ist.
Ja, und das machen sie auch. Ja, weil sie sich einfach größer fühlen. In dem Alter will man ja immer größer sein und älter sein, als man ist. Aber ich habe gesehen, wenn man eben das reale Leben anbietet, Reiterhof, draußen Lagerfeuer, dann ist das völlig uninteressant.
Echt?
Ja. Dann ist das.
Hast du aber was hingekriegt schon?
Das weiß ich gar nicht, aber das ist, glaube ich, wenn man das selber auch so vorlebt, wenn ich weiß, dass das Echte ist nicht zu ersetzen durch eine virtuelle Situation. Ne, wenn ich ein Pferd streichle, dann spüre ich das Fell und merke, wie es atmet und merke die Wärme des Fells. Wenn ich aber ein Pferd putze auf dem Handy, dann wische ich einfach hin und her. Und zum Beispiel schreiben lernen. Jeder Buchstabe sieht anders aus. Auf dem Handy ist es aber immer derselbe Tipp.
Also du hast keine Sorge, dass deine Kinder, dass die Handy-Junkies werden?
Nein. Weil aber, wie gesagt, diesen Anspruch muss man durchsetzen, indem man eben anderes anbietet. Ne? Also natürlich ist die Verfügung.
Und man muss es auch vorleben. Genau, also du kannst viel erzählen, wenn du selber ständig
genau
da dran hängst.
Genau, ja. Richtig, genau. Vorleben und anbieten. Du musst ja das andere Leben anbieten. Wenn du so nur sagst, ihr dürft nicht mit dem Handy, das ist kein Ding.
Ich komme darauf, weil ich auch vor kurzem wieder eine Studie gelesen habe, dass die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen durch den übermäßigen Konsum von digitalen Medien eben rapide zugenommen haben.
Ja.
Aber das macht dir keine Sorge.
Also ich sehe den Suchtfaktor, ne? Den hatte ich aber früher mit Fernsehen. Wenn dann irgendwie Western von gestern lief.
Nee, aber jetzt kam ja nichts, oder?
Ja, aber,
eine Stunde am Tag konntest du gucken.
Aber ich weiß zum Beispiel, ein Freund von mir, der hat einen Farbfernseher und wir hatten nur so ein olles Gerät. Und dann ist man dahin, da wollte man die ganze Zeit Fernsehen gucken, einfach nur so. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man die Werte selber vorlebt, wie du sagst, oder selber anbietet, dass die wissen, das ist ja viel echter. Mit allen Sinnen die Welt wahrzunehmen, als nur mit den Augen, noch nicht mal wahrhaftig mit den Händen, das spüren Kinder auch.
Was sind denn die Werte, die du weitergeben möchtest und schon weitergegeben hast an deine Kids?
Ja, eben, sag ich mal, sich aufs Leben zu freuen, auf das echte Leben, aufs spannende Leben, auf die Vielfalt der Gerüche, die Vielfalt des Anfassens, die Vielfalt dieser großen Welt, die Vielfalt der Erde, die Vielfalt der Menschen, all das, was im Handy durch eine Schallmauer dich nicht wirklich erreicht. Du kannst ja, haben wir auch in der Gruppe gestern bei Perfekte Geheimnisse nochmal gesprochen, du kannst ja theoretisch in der virtuellen Welt jemand anders sein, der du gar nicht bist. Und das kannst du aber nicht im echten Leben.
Nee, aber viele versuchen es.
Und ich habe den Eindruck aber mit den Kindern, mit den Jugendlichen, dass die da auch clever, dass die auch unterscheiden können zwischen echt und nicht echt, ob die einem folgen oder nicht echt. Und dass der Umgang, der ist ja fast angeboren. Also die macht mit 6, 7 Jahren, fummeln die an einem Handy Einstellungen, von denen wusste ich gar nicht, dass die gibt.
Also, viel schneller, als wir das können.
Ja, genau. Und ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen entspannen kann. Wenn man das so sehr verteufelt und verbietet, dann ist schon das Kind in den Brunnen gefallen.
Naja, verbieten ist sicher nicht die Lösung. Also da stimme ich dir auch zu. Wenn deine Kids oder eines deiner Kids mal so werden würden, wie du es in der Pubertät warst, also ein Punk, ein Weltveränderer, ein Revoluzzer, fändest du es gut?
Das würde ich mir wünschen.
Ja?
Weil ich glaube, dass es einmal im Leben, am besten da und nicht mit 45, den Prozess geben muss, ich mache alles anders. Also die Welt so zu hinterfragen, weil diese Warum-Frage ist die wichtigste Frage. Warum? Warum ist das so? Warum muss man das so machen? Und diese Frage finde ich ganz wichtig, wenn Kinder die stellen dürfen und wollen und können.
Aber du erinnerst dich daran, wie anstrengend es für deine Eltern mit dir damals war.
Ich weiß, und das weiß ich auch jetzt natürlich nachhinein noch mehr zu schätzen, dass das Band der Liebe so stark war, dass mir alles verziehen wurde, aber ich auch wusste, wo die Grenzen sind, über diese Werte, die du als Kleinkind schon vermittelt kriegst, über dieses Band. Und ich glaube eher, dass ich vielleicht diese Revolution gar nicht bemerken werde, weil sie eine andere ist. Ne? Weil sie vielleicht irgendwie... Wenn du
das ist dir ja das Beste
wünscht für dein Kind auf der Welt und dann hat selber gar nicht den Anspruch und will das alles nicht, aber das macht uns eben aus. Ne?
Es könnte natürlich passieren, dass gerade bei jemandem wie dir, der ja ein cooler Typ ist, dass die Kids sagen, meine Revolution sieht so aus,
absolut,
dass ich total spießig werde.
Ich weiß, was du meinst.
Wie schlimm wäre das für dich?
Wenn die glücklich sind.
Echt?
Und wahrhaftig sind und mit dem zufrieden sind, was sie da haben, sich nicht verstellen müssen, sondern genau das wollen, dann bin ich glücklich.
Dein Wort in Gottes Gehörgang oder wo auch immer.
Wir können es in 8 Jahren nochmal sprechen.
Genau. Dann, wenn deine Mädels in der Pubertät sind. Ja.
Ja, aber die sollen ja ihr Leben haben und ich meins weiterleben oder meine Idee.
Absolut.
Und deswegen ist das schon legitim.
Ja, ja. Aber du weißt, you know what I'm talking about.
Yes.
Wir sprechen uns in ein paar Jahren nochmal. Wotan, ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben.
Aha.
Bin gespannt, was du dazu sagst.
Der perfekte Lebenslauf.
Naja, perfekt. Aber ich hab mich bemüht.
Also, ich darf den vorlesen, oder?
Du darfst ihn vorlesen und danach sagen, was für ein Quatsch oder auch dich damit identifizieren.
Ich heiße Wotan Wilke Möhring und ich liebe es, ins kalte Wasser zu springen. Diesen Kick gibt mir bis heute nur die Schauspielerei und nur da kann ich in die unterschiedlichsten Charaktere schlüpfen. Nebenbei konnte ich mir in meinem Beruf schon einen Kindheitstraum erfüllen. Ich durfte Old Shatterhand sein. Und Winnetou ist bis heute mein Freund. Erst seit ich selbst Vater bin, habe ich wirklich begriffen, was meine Eltern mit mir durchgemacht haben. Ich war ein impulsiver Rebell, der die Welt verändern wollte. Heute sind die Kinder der Mittelpunkt meines Lebens, wichtiger als alles andere, sogar wichtiger als der BVB. Aha.
Ja,
ich darf kurz sagen, ich habe das nicht selber geschrieben. Nein, das ist,
hast
du sehr schön in Kürze zusammen das Wichtigste eigentlich, genau.
Keinerlei Einwände.
Vielleicht ging das Wort Kick, weil diesen Kick, gibt mir bis heute eine Schauspielerei, Kick ist mir fast zu profan, ne? Weil für den Anspruch. Also Kick ist mir so, das ist so, weißt du, was ich meine?
Kick ist ein Fallschirmsprung.
So. Ja, genau. Und ich finde aber den Anspruch oder die Erfüllung ist vielleicht das Richtige, gibt mir bis heute die Schauspielerei. Das stimmt.
Gut.
Und eben auch ins kalte Wasser zu springen, ist ein Effekt, in unterschiedliche Charaktere zu schlüpfen, aber auch die Welt kennenzulernen aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben ja die Möglichkeit, in einem Leben 100 andere zu besuchen. Und das ist eine tolle Verantwortung und das ist eine tolle Bereicherung, die man außerhalb dieses Berufes vielleicht nicht kriegt.
Was ich mich immer mal wieder gefragt habe bei Schauspielern, verstehst du, nachdem du in so einen Charakter geschlüpft wirst, die Menschen, die das in echt machen, wirklich?
Wenn
du so jemand begegnest?
Ich glaube ja. Also
einen Mörder, einen Auftragskiller, was weiß ich?
Also ich glaube ja. Also was ja zum Beispiel auch jetzt beim Tat oder sowas wichtig ist, ist, kein Mensch macht mit Absicht was Falsches, mit Absicht was Böses. In seiner Welt ist das genau das Richtige, was er tun muss. Und warum es so viele Konflikte gibt auf dieser Welt, entsteht dadurch, dass wir alle unsere eigene Wahrheit haben, unsere eigenen Ansprüche und unsere eigene Wahrnehmung. Dass es überhaupt so gut funktioniert, ist schon ein Wunder. Und ich finde schon, dass man dadurch sich selber oder sein eigenes Leben, auch ich bin ja privilegiert mit den Möglichkeiten, die ich habe als Schauspieler. Es gibt so viele andere, die diese Möglichkeiten nicht haben, dass man da behutsam und respektvoll mit umgehen, das zu schätzen weiß, dass man diese Möglichkeit hat, sich auszusuchen, sich auszutoben. Und dass man aber sieht, dass es nicht mehr wert ist, als der am Band steht und 35 Stunden, 40 Stunden macht, sondern es ist einfach was anderes.
Also wäre diese Welt eine bessere, wenn wir alle Schauspieler, Schauspielerinnen wären?
Nee, wenn wir alle den Beruf, den wir haben, wenn der uns erfüllen würde. Ich glaube, dann wäre ein großer Teil besser, ja.
Aber ist das möglich mit jedem Beruf? Wenn du bei Aldi, Rewe, Netto, sonst was, Lidl an der Kasse sitzt, kann dich dieser Beruf erfüllen?
Genau, also ich glaube nicht, aber dann musst du dir eine Perspektive suchen, um diesen Beruf möglichst positiv auszufüllen. Also kannst du zum Beispiel ein netter, freundlicher Verkäufer sein.
Und die gibt es ja auch.
Genau, absolut. Du kannst und das ist ja, was wir mitnehmen, wenn wir aus dem Restaurant kommen, der war ein super toller Kellner, aufmerksam, lustig und die es mit Freude machen, dann sind wir auch mit Freude dabei. Also ich glaube, dass du dann die Möglichkeit des Aussuchens ist ein Privileg, das hat nicht jeder, leider, das ist so. Aber wenn man nach seinen Möglichkeiten und auch den Anspruch hat, nach seinen Möglichkeiten zu leben und am liebsten das machen würde, was einen erfüllt, wenn man das nicht hat, dann muss man es wenigstens mit Freude machen.
Hätte es denn bei dir ganz anders laufen können?
Ja, ich habe andere Sachen gelernt, studiert.
Ja, aber auch richtig den Bach runtergehen können?
Also kann ja immer noch. Das ist ja halt, wir sind ja als Schauspieler angewiesen auf Vorlagen, ne, auf Drehbücher, auf.
Hast du Sorge, dass das irgendwann mal nicht mehr so ist?
Nein, Sorge. Also wer Sorge hat, solche Sorge, der ist in der Schauspielerei nicht oder in der Selbstständigkeit, die wir ja sind, weisungsgebundene Selbstständigkeit, schlecht aufgehoben. Aber wenn nichts kommt, dann musst du entweder was selber entwickeln, selber schreiben und so. Aber da sind wir ja trotzdem Ausführende. Ne?
Hattest du schon jemals so eine Durstphase, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht?
Nein, tatsächlich nicht, weil ich auch früher ohne die Kinder noch mehr die Möglichkeit hatte, meine eigenen Ansprüche im Leben runterzuschrauben. Ne? Dann wird eben nur Zwieback gegessen.
Hast du schon gemacht?
Nee, aber ja, also übertragen, ja, klar. Also
aber das macht dir keine Probleme, wenn du sagst, ist mal nicht so viel da, dann.
Nein, weil ich irgendwie da auch optimistisch, ein wahnsinniger, verblendeter Optimist bin, nach dem Motto, es wird schon auch wieder was kommen. Also ich freue mich ja immer auf das Morgen. Ich habe ja keine Angst vor dem Morgen, sondern ich freue mich eher auf das Morgen und auf die Herausforderungen, die in dem Morgen schlummern. Und deswegen habe ich dieses Gefühl auch zum Beispiel. Altersvorsorge kenne ich nicht.
Echt nicht?
Nein. Ich weiß, dass jetzt diese Perspektive hat sich geändert mit den Kindern.
Keine Lebensversicherung, nichts?
Habe ich bestimmt auch. Aber
ja, habe ich bestimmt, dann habe ich meine Leute dafür.
Nein, aber irgendwann mal abgeschlossen für Apple und
Ei. Aber es interessiert dich nicht.
Es interessiert mich nicht. Und ich habe jetzt.
Aber weißt du, dass da viele natürlich, die uns jetzt gerade lauschen, hier auf der blauen Couch sagen werden, naja, der redet sich leicht. Verdient doch ein Schweinegeld, der Schauspieler.
Ja, aber ich habe auch viel Verantwortung. Ich habe, ich mache das Beruf nicht für Geld. Ich mache auch Filme mit wenig Geld und so. Aber natürlich verdienen wir sehr viel im Verhältnis. Das ist absolut richtig. Dafür verkaufst du einen Teil deiner Öffentlichkeit, einen Teil deiner Person an die Öffentlichkeit. Weil es gibt immer Leute, Produzenten etc., die noch mehr verdienen an dir, ohne dass sie dasselbe dafür eintauschen müssen. Aber diese Perspektive des alles ist möglich, hat sich halt verändert, das wollte ich nur sagen, mit den Kindern. Weil du bist ja nicht mehr allein und zwar nie mehr. Das heißt, du hast so eine Verantwortung denen gegenüber. Und ob du selber Zwieback isst, 3 Tage lang, oder ob die Kinder Zwieback essen müssen, ist ein Riesenunterschied.
Das heißt, du nimmst dann schon auch mal etwas an, von dem du vielleicht künstlerisch nicht so überzeugt bist?
Nein.
Oder kannst du dir das leisten, das nicht machen zu müssen?
Genau, also ich brauche irgendeine Herausforderung, irgendetwas, was mich reizt, die Figur zu spielen.
Was muss der haben, dass du ihn spielst?
Das kann verschieden sein. Entweder etwas, was ich schon immer mal spielen wollte, entweder eine Variante, eine Facette, die ich noch nicht gespielt habe. Entweder ist ein spannender Regisseur, ein tolles Buch, da sind tolle Kollegen dabei. Und dann ist die Frage nach dem Geld und nach der Bezahlung immer erst der 2. oder 3. Schritt sogar. Der Prozess ist, du kriegst ein Drehbuch, du triffst einen Regisseur. Wenn du dann Lust hast und die aber sagen, pass auf, wir haben total wenig Geld, dann sagst du, okay, aber ich finde das Buch super, ich habe Lust mit dir das zu machen, lass machen.
Weil du vorhin die Öffentlichkeit angesprochen hast, die du ja zum Teil abgibst, beziehungsweise, dass du oft ein öffentlicher Mensch bist, weil die Leute dich kennen, eben auf der Straße oder in der Bahn. Du fährst gerne Bahn, habe ich gehört. Ne?
Auch. Ich war gerade in Japan, da war die Bahn immer auf die Sekunde pünktlich.
Ach. Dafür gibt es andere tolle Sachen hier bei uns. Also, wie ist das, wie begegnen die Menschen dir? Ich nehme an, du bist keiner, dem man so auf die Schulter klopft und sagt, ey Wotan, schön dich zu sehen. Oder?
Also das gibt es auch, aber die Zielgruppe ist ja Produkt deiner Arbeit. Ne? Das heißt, wenn du gute Filme machst, hast du gute Fans. Das würde ich jetzt mal so sagen.
Die dann respektvoll mit dir umgehen.
Ja, die einfach ja auch. Ich finde es immer spannend, wer welchen Film mit dir verbindet oder wer welchen Film gesehen hat. Da bin ich manchmal ganz überrascht, dass Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick als gar nicht sich als solche offenbaren, ganz besonders die ernsthaften Filme gesehen haben und so. Das finde ich schon toll, weil das ist ja ein unmittelbares Feedback, was du über außer über Quote und Einschaltzahlen und so sonst nicht kriegst. Ne? Also ich finde das immer toll. Ich mag das auch lieber, wenn jemand kommt und dich anspricht, als wenn er von der anderen Straßenseite heimlich ein Foto macht oder so. Das finde ich immer ein bisschen übergriffiger.
Reagierst du da drauf? Also wenn du etwas als respektlos empfindest?
Also wenn es tatsächlich der Situation angemessen wirklich übergriffig ist, dann schon. Aber auch, weil ich weiß, die sind zum Teil auch aufgeregt oder trauen sich nicht. Und dann sage ich, komm mal her. So, das macht man schon.
Jetzt bist du ja als Schauspieler, als Typ ein absoluter Frauentyp. Hat sich das eigentlich schon verändert in den letzten Jahren? Also jetzt mit über 50 wäre das schon weniger?
Ich bin immer mehr der Männertyp. Nee, das weiß ich gar nicht. Ich habe das ja als solches nie wahrgenommen.
Ach, komm.
Nee, wirklich. Also,
das ist kokett.
Aber was würde sich da ändern? Oder sagt man, ach, ich bin jetzt
der Sohn so. Bei Schauspielerinnen ist es ja schon so, dass ab einem gewissen Alter viele Kolleginnen sitzen hier bei mir und sagen, ich habe Probleme, gute Rollen zu kriegen.
Ja, genau, aber das ist ja was anderes.
Weil ich nicht mehr so als die wunderschöne, attraktive Schauspielerin.
Genau, aber wenn sie es nicht mehr ist, dann kann es auch nicht der Anspruch sein, diese Rollen noch zu spielen. Ich kann mir doch nicht anmaßen mit fast über 50, ich will jetzt noch den jugendlichen Draufgänger spielen. Das ist einfach eine Fehlinterpretation der eigenen Möglichkeiten.
Also deine Rollen verändern sich schon auch?
Absolut.
In welche Richtung?
Eben, in das Ältere, in die Vaterrolle mehr. Ich habe jetzt noch ein anderes Projekt, West of Liberty, gedreht. Da habe ich so einen abgehalfterten, ein bisschen älteren Verlebten, habe ich den Bauch so raus und so verlebten Doppelagenten gespielt. Das sind alles Möglichkeiten, die du vorher nicht hast, wenn du jung bist. Klar, also die Rollen, gerade für Frauen, ist schwerer. Das eine ist ja der Schönheitswahn, der da draußen herrscht. Und das eine ist ja der Beruf. Ne? Und ich finde, dass du ja, selbst wenn du Schauspielschule gemacht hast, die ich ja nicht gemacht habe, du ja weiterlebst. Und die Biografie ist ja quasi die Weiterführung deiner Schauspielausbildung.
Also alles, die Entwicklung.
Ja, genau. Also alles, das nimmst du ja mit in die nächste Rolle, mit in die nächste Figur. Dass du jetzt Vater bist, dass du weißt, wie sich das anfühlt. Das sind ja auch Geschenke, das ist ja ein Fundus. Ne? Deswegen finde ich das nicht jetzt nur negativ.
Also mit Michel aus Lönneberger wird es nichts mehr werden.
Was macht denn Michel eigentlich heute? Das könnte ich.
Aber er war ein Held seiner Kindheit? Absolut. Oder ist das nur so
dahingesagt? Nee, doch, wirklich. Fand ich super. Also ich fand das aber alles super. Ich fand die Freiheit da in diesem unbedarften Schweden super. Die Tierwelt, also so überhaupt diese ganze Situation, das fand ich schon toll.
Was wirklich eine großartige Geschichte ist, dass du ja einen Helden unserer Kindheit tatsächlich mal spielen dürftest, eben Old Shatterhand. Ja,
das ist neben,
was macht das mit einem, wenn man wirklich so jemanden spielen darf?
Ja, also da kamen halt drei verschiedene Sachen zusammen. Da kam zusammen ein Historienfilm zu drehen, ein Western und dann noch die Figur, wo ich selber als Kind im Karl-May-Festspiele Pierre Brice zugejubelt habe. Und alle Filme
Bad Segeberg,
sind, ja. Ja, nee, in, es gibt noch ein anderes in NRW, im Sauerland. Und alle Kassetten haben alle Filme, alle die Melodien, eine Melodie, erkennst du das ja, dass wir dieselbe Melodie, die Melodien verwenden konnten. Das war ein Riesengeschenk. Ne? Da haben auch alle mitgemacht. Ich hätte eigentlich was anderes drehen müssen. Das war ein Riesengeschenk. Und eine der bedeutendsten Filmerfahrungen, die ich machen durfte, war das.
Und der Winnetou-Darsteller ist bis heute ein sehr guter Freund.
Absolut. Und das war genau wie jetzt zum Beispiel das perfekte Geheimnis. Menschen, die du vorher nicht kanntest, den kannte ich gar nicht. Und es hat so toll funktioniert. Weil das kann ja auch in die Hose gehen, das weiß man nicht. Wenn man dann 80, wir hatten 85 Drehtage zusammen, das kann ja auch in die Hose gehen. Und das war jetzt bei Das perfekte Geheimnis sehr ähnlich. Das sind Kollegen, den einen kennst du, den anderen kennst du vom anderen Projekt, die anderen kennst du vielleicht gar nicht und so. Und dass man da den zuschauen durfte, in dieser Gruppe, Teil dieser Gruppe sein konnte, diese Freundschaften, die sich da entwickelt haben, die Dinge, der eine ist krank, der andere geht es nicht so gut, der eine macht da, kommst heute Abend noch damit und so. Das hat er ganz, ganz viel Privates auch gemacht und das war auch eine ganz tolle Erfahrung, dieser Film.
Ist ja noch gar nicht so lange her, ne? 3, 4 genau. Jahre?
Ja.
Habt gedreht in Kroatien, wo das ja auch früher gedreht wurde zum Teil. Dein kleiner Sohn soll mit dabei gewesen sein zum Teil bei den Dreharbeiten.
Also die haben
dem hat es nicht gefallen,
der Papa
erschossen wurde.
Ja, die Familie hat mich damit besucht. Karl war da noch sehr klein und es war ausgerechnet die Szene, wo ein Pfeil mich vom Pferd reißt. Aber jetzt nicht dramatisch, sondern fand halt spannend.
Noch so eine Rolle, die du glänzend gespielt hast vor 2 Jahren, diesen Punk in Happy Burnout, der diese Klinik aufmischt. Hat dich das wehmütig gemacht?
Also ich fand es toll, dass ich das auch jetzt eben nicht Jungspund, sondern dass ich da so
als Altpunk,
ja, als Altpunk, dass ich das nochmal einmal machen durfte, weil das war mir immer natürlich ein Anliegen, weil ich habe original alte Freunde vor Augen gehabt, die eben immer noch da so rumschlurfen.
Die gibt's noch?
Nee, aber an die ich mich erinnert habe von früher, die damals auch deutlich älter waren als wir in der Punk-Szene. Und die irgendwie auf eine lustige Art verneint, aber auch lebensbejahend sind und die sich so durchschmuggeln, das war wirklich ein Geschenk, die Rolle, hat der Gernot Kriegsch, der Autor, auch für mich geschrieben. Und dann haben wir noch in diesem Schloss gedreht, was ich auch kannte von früher, und das war wirklich, das hat Riesenspaß gemacht.
Hast du in der Zeit dann auch die Musik von damals nochmal reaktiviert?
Nee, ich habe versucht, so ein bisschen was in den Soundtrack reinzubringen, aber das ist natürlich immer schwierig mit Rechten und so, die Rechteverhältnisse, ne? Kann man das kaufen, kann man das nicht? Und dass er eben allein einen Kassettenrekorder noch hat und einen alten gammeligen Kopfhörer, das fand ich schon sehr authentisch.
Hast du noch einen, also auf dem du die alten Kassetten von damals hören kannst? Ne?
Also ich habe irgendwo Kassetten im Keller, ich habe irgendwo CDs auch im Keller, aber ich höre eben auch nur noch so oder... Ich habe auch ganz viele Hörspiele von den Kindern drauf. Also ich bin auch froh, muss ganz ehrlich sagen, das war zum Beispiel auch jetzt mein perfektes Geheimnis nochmal so wichtig, Stille ist auch ein Geschenk. Genau. Der Gegenüber nickt.
Kann man einfach mal so wirken lassen.
Finde ich auch, ja. Gut, liebe Zuhörer.
Wotan übernimmt die Moderation. Ich würde gerne noch ein bisschen über dieses Vatersein sprechen, ja. Auch weil vor dem Hintergrund, dass du gesagt hast, du weißt heute sehr wohl zu schätzen, dass deine Eltern das alles mitgemacht haben damals mit dir. Du hast, glaube ich, mal gesagt, Vater werden ist das Mutigste, was ich je gemacht habe.
Ja, da bleibe ich auch bei.
Aber und? Wenn du es machst, denkst du ja nicht daran, dass es
genau,
mutig ist.
Das ist ein Abenteuer. Das ist, wie du hier so schön zitiert hast, ins kalte Wasser zu springen. Das war der tiefste Sprung bisher. Was ich dazugelernt habe auch, was ich jetzt allen anderen jungen Vätern mit auf den Weg geben möchte, man muss sich keinen Kopf machen, wenn du nicht ein guter Vater bist, weil du wirst Vater mit jedem Tag mehr. Weil das ist ja nicht, was du gelernt hast, sondern du lernst es mit jedem Tag mehr. Es ist völlig legitim, Fehler zu machen. Es ist völlig legitim, was falsch zu machen, wenn du denkst, das fühlt sich aber richtig an. Und ich in meiner Situation damit getrennt, ich muss ja auch Vater und Mutter gleichzeitig sein. Ich muss bekochen, ich muss das machen, ich muss das machen.
Ihr teilt euch das auf, ne?
Wir teilen uns das auf. Nee, aber in diese Rolle, dass man sich selber auch die Zeit und Geduld geben muss, diese Rolle anzunehmen und in diese Rolle reinzufinden und es beim nächsten Kind vielleicht so zu machen und so weiter, das ist völlig legitim.
Aber viele sind damit überfordert oder fühlen sich, wie du richtig sagst, überfordert.
Aber ja nicht, entschuldige, nicht vom Kind, sondern von dem Druck, den sie sich machen zu müssen.
Aber wie wärst du denn gewesen als Vater mit 25?
Weiß ich nicht. Also wenn ich mich dazu entschlossen hätte, ich will jetzt Kinder kriegen, dann klar, dann...
Naja, ganz abgesehen davon, dass du die Kinder ja nicht kriegen musst.
Ne? Ja, nee, aber die Bereitschaft, Vater zu sein, die Bereitschaft, jemanden in mein Leben zu holen, der hoffentlich immer da ist, solange ich da bin, das ist natürlich eine andere. Ich war damals nicht so weit, deswegen bin ich ein älterer Vater geworden. Aber ich glaube, in dem Moment macht man das eben für den Zustand, den man da ist, auch richtig. Also wenn du es mit Hingabe machst, mit Liebe machst, mehr brauchst du nicht.
Das ist es, Hingabe, Liebe, bedingungslose Liebe.
Alles andere findet sich.
Was willst du noch weitergeben? Den Mut?
Genau, Mut zu haben, Selbstvertrauen, so eine Art innere Stimme zu haben, vielleicht also den größten Anker nicht außerhalb zu suchen, sondern in dir, das finde ich einen wichtigen Wert. Dinge schätzen zu wissen, und zwar alle. Man geht nicht durch den Wald mit dem Stock und haut die ganzen Pflanzen weg, weil das macht man einfach nicht. Und eben die Freiheit, die man sich wünscht, anderen zu gönnen. Das glaube ich, finde ich ganz wichtig. Das
sind schöne Werte. Wie ist es mit Freundschaft, was ja eben eine große Rolle spielt im perfekten Geheimnis?
Ja, genau. Nee, Freundschaft,
die Fähigkeit dazu muss man ja auch erst lernen. Die muss sich ja auch erst ausprägen im Laufe des Lebens.
Ja, genau. Und Freundschaft ist eben ja ganz wichtig, auch vor allem gerade bei Kindern oder bei Jugendlichen, bei der Heranwachsenden, weil es ja die Familie ist, die du dir suchst.
Es ist die Peer Group, die wesentlich mehr Einfluss hat als wir Eltern irgendwann.
Denkt man zumindest, aber die in dieser Zeit einen größeren Einfluss haben.
Ja.
Aber die ja nur auf die Werte zurückprallen, die du als Vater oder Mutter an die Kinder mal vermittelt hast. Also darauf fallen alle anderen. Du fängst an mit der Kindergärtnerin an, Einfluss der Lehrer und dann kommen die Freunde. Und es ist ganz wichtig, ist Freunde zu haben, weil du die selbst gewählt hast, auch manchmal kurz innezuhalten, zu fragen, warum habe ich den? Warum ist der eigentlich mein Freund? Weil das eine spannende Frage ist. Und zu wissen, dass...
Warum ist er denn noch mein Freund?
Ja, genau. Oder noch. Oder
das kann sich ja verändern im Laufe des Lebens.
Genau. Eben. Und das ist auch legitim.
Wie viele Freunde hast du? Richtige Freunde?
Wenig.
Die du nachts um drei anrufen kannst?
Ja, wenig. Aber ein paar sind dabei und die sind auch ganz geduldig mit mir. Weil ich bin auch jemand, der eben, weil ich viel zu tun habe oder... Schlecht im Kontakt halten im Sinne von, ich wünsche mir dann eine wirklich gute Zeit, viel Zeit, eine entspannte Situation für einen Rückruf oder für eine Meldung. Und dieser Moment kommt aber nicht. Deswegen bedanke ich mich nochmal bei allen, mein Freund.
Aber nochmal, wie viel sind es? Eine Handvoll oder weniger?
Nee, weniger nicht. Schon eine gute Handvoll.
Bist aber gut dabei.
Ja, danke schön.
Bitteschön.
Danke.
Ja.
Andere haben ganzen Stammtisch.
Ja, der Stammtisch muss ja nicht alles wirklich richtig gute Freunde sein. Sind es auch die Jungs oder Mädels, mit denen du dann zum BVB gehst?
Sind auch viele, einige dabei, ja. Manche sind nicht fußballaffin, manche gehören zur Schauspielwelt. Da bin ich mal wieder ganz froh, wenn ich mit denen arbeiten kann und so, weil man eben tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, eben auch nur richtig intensiv Zeit verbringt in der Zeit, wo man arbeitet. Gilt ja für alle Berufe. Wo lernst du die Leute kennen? Bei der Arbeit. Und es sind auch einige dabei in dieser Fußballreisegruppe, die ich habe.
Das heißt, du bist nicht nur im Stadion beim BVB, also bei Borussia Dortmund, sondern du reist auch zu wichtigen Spielen an.
Oh ja, ich versuche das immer so ein bisschen hinzukriegen mit den Dreharbeiten, aber wir waren jetzt, wir waren überall. Also Champions League vor allem ist ja die tolle Möglichkeit, auch andere Städte kennenzulernen, Parma, Madrid, ich weiß nicht, überall war ich schon. Und ich plane jetzt gerade das letzte Gruppenspiel in Barcelona.
Was traust du dem BVB zu in dieser Saison?
Schwierig, gerade jetzt in dem Moment diese Frage zu stellen.
Wir haben
jetzt
ihr habt 1-0 gegen Gladbach gewonnen.
Ja, ja, aber die Art und Weise ist ja so, also so richtig ist der Funke noch nicht so, die Erwartungshaltung war dieses Jahr deutlich höher als letzte Saison. Der Funke noch nicht so richtig, das System noch nicht so richtig klar geworden, ne, nachdem man je nach Gegner agieren müsste, dass man immer wieder Tore auch kriegt, dass man jetzt da miteinander unentschieden gespielt hat in der letzten Minute, dass man in den letzten Spielen 15 Punkte vergeben hat. Das tut schon weh, alle anderen sind auch nicht viel besser, sage ich mal, hier in Bayern. Gerade deswegen, die Möglichkeit ist da.
Du kannst es gerne und laut sagen.
Nee, die Möglichkeit ist da. Und jetzt kommen halt anstrengende Wochen. Champions League, Derby und so weiter.
Ja, das ist ja eine Frage, die München mit Dortmund verbindet, die Bayern mit dem BVB. Die Frage, ist es der richtige Coach? Wie beantwortest du die für den BVB, Le Favre?
Also, ich vertraue total Aki Watzke und Michael Zorc, dass sie einen Plan, eine Idee hatten, auch mit Lucien Favre. Deswegen maße ich mir jetzt nicht an, da diese Trainerdiskussion zu stellen, weil die finde ich, letztlich sind es auch die Spieler, die Energie auf dem Platz, die die Tore macht oder die den letzten Schritt geht oder die Leidenschaft zeigen oder die das Ding unbedingt gewinnen wollen. Und dafür kann auch der Trainer oft nichts. Deswegen weiß ich nicht, ob die Trainerdiskussion zu dem Zeitpunkt jetzt hilfreich ist.
Gerade sprichst du wie so ein Politiker.
Wie ein Moderator.
Na, wie ein Politiker.
Ein Fußball funktioniert.
Kannst du dir das vorstellen, mal so ein Amt zu übernehmen beim BVB?
Nein. Das Wort Funktionär ist schon nicht mein Ding.
Aber du hast...
Deswegen, frage ich zurück. Nee, alle. Warum geht die EM dahin?
Warum? Wegen Geld.
Ja, eben. Aber das ist doch so offensichtlich, dass keiner dahin reist. Dass die Stadien draußen ist die Wüste. Die Stadien werden gekühlt für total viel Geld. Mitten in der Klimakatastrophe. Also wie weltfremd kann man sein?
Ja. Wer ist jetzt weltfremd?
Ich meine, die Funktionäre.
Denen geht es um viel, viel Geld.
Ja, aber...
Es gibt Menschen, die behaupten, das wäre eine der größten kriminellen Vereinigungen.
Aber ich finde es trotzdem auch, also klar wollen alle Geld verdienen oder manche auch mehr und manche noch gieriger, aber letztlich ist ja ein Planet so. Was nützt dir dein ganzes Geld, wenn morgen alles kaputt ist? Was nützt es dir denn? Du kannst es nicht essen, eben. Und das muss doch jeder einsehen. Es muss doch einen Punkt geben, wo man sagt, Leute, wir haben jetzt so eine Steigerung von 2%, nicht 20, wie ich mir gewünscht habe. Also das verstehe ich gar nicht. Ich verstehe diese, aber das ist eben eine andere Grundhaltung.
Aber es ist nach wie vor die Grundhaltung, die diese Welt ticken lässt in weiten Bereichen. Weil viele Menschen offenbar immer noch nicht kapiert haben, dass man, wie die Indianer schon gesagt haben, Geld nicht essen kann.
Geld nicht essen kann und dass nicht alles ständig wächst oder wachsen muss, sondern dass es auch Zustände gibt, die einfach gut sind.
Apropos wachsen. Stimmt es, dass du einen Toaster besitzt, aus dem Toasts herauswachsen?
Ach, das war jetzt der Übergang.
Und ja, war ein ziemlich schlechter Übergang. Und der dann die BVB-Hymne spielt?
Ja, genau. Das ist ein BVB-Toaster. Der druckt auf die eine Seite des Toasters das BVB-Logo. Und wenn der Toast fertig ist, erstrahlt die Hymne. Ein Grund, warum, wenn die Kinder da sind, so viel Toaste, dass man es gar nicht essen kann. Weil die wollen einfach nur diese Musik haben.
Hast du den gekauft oder geschenkt gekriegt?
Ich glaube, den habe ich geschenkt gekriegt. Wie so viele andere BVB-Utensilien in meiner Wohnung.
Schläfst du in BVB-Bettwäsche?
Nein, tue ich nicht. Das geht zu weit.
Spielen deine Kinder Fußball?
Ja, mein Sohn ist tatsächlich im Fußballverein und alle gehen mit ins Stadion. Ich bin zum Beispiel Mitte Dezember auch wieder beim Weihnachtssingen im Stadion. Das ist sehr schön, ne? Da singen dann 40.000, 50.000 Leute Weihnachtslieder. Da bin ich wieder dabei mit den Kindern und die sind einfach Stadion gewohnt, weil die Mutter ist auch großer Fußballfan und Karl geht gerne und die Mädels, wenn sie Lust haben,
gerne.
Auch. Ja. So. Und im Stadion darf man auch Dinge sagen, die man sonst nicht sagen darf.
Flippst du richtig aus?
Nee, ich meine jetzt die Kinder wollen nicht.
Ach so, aber du doch auch. Das ist doch ja, das Schöne aus, bei so einem Gemeinschaftserlebnis, dass man sich mitfreut und mitleidet.
Aber ausflippen ist vielleicht das falsche Wort, weil ich suche jetzt nicht diesen Ort, um mal auszuflippen. Aber ich bin ein emotionaler Mensch und gebe das auch mehr oder weniger weiter, auch ungeduldig. Und im Stadion ist klar, da hast du ja die direkte Situation und dann geht das raus, aber dann ist auch Spiel ist Spiel, ist es trotzdem nur ein Spiel.
Und die Kids wundern sich nicht, wenn der Papa dann
auch... Nein, und wenn die dabei sind, dann benimmt man sich ja trotzdem, du bist ja trotzdem in erster Linie Vater, auch wenn du im Stadion gehst, bist du ja nicht ein anderer Mensch.
Auch das ist richtig.
Auch das ist richtig,
ja. Wo dann?
Wir sehen uns im Kino, Perfekte Geheimnis.
Das Perfekte Geheimnis ab nächsten Donnerstag in allen sämtlichen bayerischen Kinos.
Lohnt
sich. Mit tollen Schauspielern und ein wirklich wunderbarer Film.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.